Hobby, Leidenschaft, Steckenpferd, Passion, all das reicht nicht aus, um deine Begeisterung für deine Sache zu beschreiben. Ein herzliches Hallo und Moin zum Podcast Wofür brennst du? Hast du dich nach dem Aufwachen auch schon mal gefragt, wofür stehe ich heute auf? Für was möchte ich mich in meinem Leben einsetzen? Für was schlägt mein Herz höher? Was ist mir wichtig und wofür brenne ich? Viel Spaß und gute Unterhaltung bei den persönlichen Stories der Interviewpartner wünscht Susanne Winter.
So, herzlich willkommen heute zum Podcast Wofür brennst du und wofür Jonas Schmidt brennt. Da kommen wir jetzt ganz schnell dahin. Ich sag sofort, moin Jonas, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und beim Podcast Wofür brennst du mit dabei bist.
Ja, moin zurück. Hi Susanne, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, super gerne. Jonas, das ist ja über eine gute gemeinsame Bekannte gekommen, dieser Kontakt. Und unsere gemeinsame Bekannte, die hat jetzt gesagt, der Jonas, Susi, der Jonas, der muss dringend in deinen Podcast rein, weil der Jonas letztendlich nicht nur im zweiten Lehrjahr ist, als Eisenbahner im Betriebsdienst, oder wie hast du gestern so schön gesagt, sagt Lokführer auch dazu. Genau. Dafür brennst du auch, aber du hast ein ganz anderes Thema. Und zwar ist das die psychische Gesundheit, Depressionen, Essstörungen, Borderline, ich sage jetzt einfach ganz lapidar, etc. Und sag doch einfach mal bitte, Jonas, wie kommst du auf diese Themen?
Also grundsätzlich ist psychische Gesundheit für mich ein persönliches Thema, weil ich selber mit dem Laster, mit dem Päckchen Depressionen durch die Welt stapfe. Und ich denke, dass das Thema durchaus in die Öffentlichkeit gehört, weil das sehr, sehr, sehr versteckt abgehandelt wird. Also man tut immer so ein bisschen so, als wäre das so ein Tabuthema, wo man nicht drüber reden dürfte. Zumindest habe ich oft den Eindruck. Und das kratzt mich total. Also ich bin absolut dafür, dass da mehr drüber gesprochen wird, dass das Thema eine Präsenz bekommt, eine Öffentlichkeit bekommt, die es verdient hat. Und deshalb brenne ich da auch so sehr für, weil ich sage, das ist mein Steckenpferd. Ich weiß, wie es einem geht, wenn es einem eben nicht jeden Tag gut geht. Und ich weiß vor allem, wie es einem auch gehen kann anstelle der Angehörigen. Und diese Erfahrung würde ich ganz gerne teilen.
Das finde ich ganz fantastisch von dir, dass du das in die große, weite Welt tragen möchtest, weil oftmals ist das Thema, wie du schon gesagt hast, nicht präsent. Es ist dann vielleicht mal präsent, wenn ein Superstar sich quasi leider Gottes zu spät dann outet, eventuell auch mit dem Tod. Und daher finde ich das ganz, ganz toll, dass du da rangehst. Jonas, ich frage dich jetzt so ein bisschen persönlich. Sag mir ganz einfach, wenn du sagst, nee, das ist jetzt zu persönlich, da möchte ich nicht drauf antworten, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass Depressionen so spannend ist und gerade von jemandem, der selber darunter leidet und dann auch die Antworten gibt, weil ich glaube, der ein oder andere findet sich dann schon wieder. Du sagtest es auch gerade schon, man fühlt sich nicht jeden Tag gleich gut. Erzähl doch einfach mal, wenn es dir nicht gut geht, was hast du dann für körperliche Beschwerden oder geistige Beschwerden?
Also ich würde mal behaupten, dass, also zunächst mal kann ich natürlich nur für mich sprechen, möchte ich so als kleinen Disclaimer dazu sagen. Das zeichnet sich bei jedem und jeder natürlich unterschiedlich aus. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, das größte Problem ist eigentlich die Antriebslosigkeit, die allem irgendwie vorangestellt ist, dass man dann einfach nicht in der Lage ist, oder was heißt man, dass ich dann nicht in der Lage bin, das zu schaffen, was ich gerne schaffen würde an einem Tag, dass man sich so ein bisschen gefesselt fühlt. Also ich habe das schon mal so zusammengefasst, es ist so ein bisschen, als würde ich irgendwie so einen Anker am Bein haben, den aber keiner sieht. Also das ist so ein bisschen das Schwierige, das schon fast Verletzende daran, dass man ja damit komplett alleine ist, im Gefühl zumindest, und einfach damit klarkommen muss, ich schleppe jetzt hier dieses Laster mit mir rum und bin andauernd ausgebremst und komme nicht vom Fleck und irgendwie bewegt sich alles viel zu schnell für mich weiter und ich sitze irgendwie nur als Zuschauer in meinem eigenen Leben. Das ist sehr, sehr beklemmend. Und da das ja nicht auf der Stirn geschrieben steht, oder ich sage jetzt mal, wenn ich ein Bein gebrochen habe, dann sehen die Menschen ja, ich habe Gehhilfen dabei, dann wissen alle, was Sache ist, ist das immer schwierig, wenn man jetzt mit neuen Menschen zu tun hat, wenn man neue Leute kennenlernt, denen das irgendwie zu verklickern, warum es einem gerade schlecht geht, obwohl man ja offensichtlich eigentlich keine Beschwerden hat oder obwohl es einem ja eigentlich gut gehen müsste, denn man sagt immer so in Anführungsstrichen, man hat ja alles. Ich habe ja Freunde, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job. Also eigentlich müsste es mir ja gut gehen, aber das ist nun mal nicht alles. Da hat man auch einfach nicht so den Einfluss drauf. Die Depressionen warten ja nicht drauf und sagen, na, jetzt ist ein passender Zeitpunkt, jetzt könnte ich mal wieder Hallo sagen, sondern die kommen einfach reingeschossen und da interessieren die sich nicht für den Status oder für den Freundeskreis oder sonstige persönliche Umstände.
Wann ist denn das erste Mal bei dir bewusst geworden, dass du gesagt hast, so jetzt, so möchte ich nicht mehr, ich möchte mir helfen lassen? Wann war das?
Also ich bin 2018, im Herbst 2018 bin ich in eine Klinik gekommen und das war nicht selbst veranlasst. Also ich habe nicht selber gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Dementsprechend muss ich schon fast sagen, diesen Zeitpunkt gab es bei mir nie, dass ich die Kraft hatte zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Deshalb bewundere ich umso mehr die Menschen, die von sich aus aufstehen und sagen, so kann das nicht weitergehen, ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung. Das ist das Beste, das Wichtigste, das Richtigste, was man irgendwie machen kann. Mhm. Denn bei mir war das quasi so eine Zwangseinweisung, wenn man schon fast so sprechen möchte. Und ich bin da im Nachhinein unfassbar dankbar für, aber bin auch ein kleines bisschen traurig, dass ich das nicht selber hingekriegt habe, dass ich es nicht selber geschafft habe. Aber es ist ja zum Glück völlig egal, solange man Menschen hat, die sich irgendwie um einen sorgen. Und man dann, das ist das Wichtige, an dem Punkt, wo man feststellt, okay, ich brauche scheinbar wirklich Hilfe, ich habe keine Wahl, ich bin hier jetzt gerade richtig, dass man dann auch sagt, okay, ich nehme die Hilfe auch an. Das ist super wichtig.
Was für Hilfe hast du in Anspruch genommen?
Also zum einen den Aufenthalt in der Klinik. Ich war dann da für 7, fast 8 Wochen, also schon eine ganze Zeit, die ich da aus dem damaligen alltäglichen Leben rausgerissen wurde. Und im Anschluss habe ich mich dann natürlich auf die Suche machen müssen, dass ich eine Psychotherapeutin finde. Und die habe ich auch gefunden. Also es hätte auch ein männlicher Kollege gleichen Berufs werden können. Ja. Aber ich hatte irgendwie für mich von vornherein festgelegt, ich würde ganz gerne eine Psychotherapeutin finden, weil ich in der Klinik auch schon eine Therapeutin hatte, die sich da so super um mich gekümmert hat, dass ich gesagt habe, irgendwie passt das für mich ganz gut. Und das ist die Hilfe, die ich auch bis heute noch in Anspruch nehme. Denn ich kann zwar sagen, mir geht's auf jeden Fall besser, mir geht's viel, viel besser, aber ich möchte noch nicht so gerne alleine damit sein und das muss ich zum Glück ja auch nicht. Deshalb bin ich auch nach wie vor in guten Händen bei ihr. Allerdings habe ich inzwischen den Schritt gewagt, wenn man das so sagen kann, wieder ganz vorsichtig, dass ich nicht mehr in der Einzeltherapie bin, sondern in der Gruppentherapie bin, sodass ich da mich mit anderen Leuten austauschen kann und auch mal reflektieren kann, wie wirke ich auf andere Menschen und liegt es an mir, dass ich mich da in der Situation XY unwohl gefühlt habe oder geht es an dann auch so, das ist eine große Hilfe.
Ich finde das ganz fantastisch, dass du da so drüber sprichst. Wir hatten ja gestern ein Vorgespräch, wir zwei, und da haben wir ja festgestellt, dass es auch für mich ein ganz tolles Thema ist, weil ich habe einen Angehörigen verloren. Mein Bruder hat sich erhängt und das war für mich damals ganz, ganz schlimm, aber weil mein Bruder nicht bei uns gelebt hat, hatte ich so gar keinen großen Kontakt. Aber ich war hinterher viel mehr erschrocken darüber, dass das passiert ist und natürlich tief bestürzt und habe versucht, das Thema aufzuarbeiten. Und da war natürlich Depression und Burnout. Was ist ein Burnout? Was ist eine Depression? Und beim Burnout kann man immer wieder sich nach oben schrauben. Aber bei einer Depression geht es immer weiter nach unten, wenn man keine Hilfe in Anspruch nimmt. Und ich finde das fantastisch, Jonas, wie du da so locker und offen drüber sprichst. Das ist super. Was gibt es noch, was du sagst, das ist zu den Depressionen ganz wichtig, das sollte jeder wissen?
Also ich würde auf jeden Fall unbedingt allen Menschen immer mitgeben wollen, achtet mal so ein bisschen auf euch selber, hört mal auf eure Gefühle. Das klingt ja mal so ein bisschen nach spirituellem Hokuspokus, aber es ist nun mal einfach so, man kann ja, wenn man sich auf sich selber konzentriert und achtsam mit sich selber ist, schon mal merken, wie es einem wirklich geht. Also mal wirklich im Tiefen spüren, was geht in einem vor. Und da muss man wirklich vorsichtig mit sein, dass man das nicht fehlinterpretiert oder dass man sagt, ja, jedem geht's ja mal schlecht, es wird schon wieder. Weil das ist zum einen das allerletzte, was man als depressiver Mensch hören möchte. Solche lapidaren Bullshit-Bingo-Tipps von wegen, ja, stell dich nicht so an, allen geht's mal schlecht. Also sollte man sich auch selber nicht so schlecht behandeln und sowas sagen, sondern vielleicht mal die Frage stellen, warum geht's mir jetzt so? Und habe ich es nicht vielleicht auch verdient, dass es mir besser gehen könnte? Also bin ich es mir nicht wert, war bei mir oft mal die Frage, mir irgendwie in irgendeiner Form ein besseres Leben zu erlauben. Und ich meine das absolut nicht im finanziellen Sinne oder was da sonst mal so für Standards gesetzt werden, sondern ausschließlich im persönlichen Wohlbefinden. Und dadurch, dass ich viel mehr Ruhe in mein Leben einkehren lassen habe und immer mal wieder zu mir sage, okay, warum geht's mir jetzt gerade so und ist das gut so, dass es mir gerade so geht? Darf es mir gerade auch so gehen? Das kann man auch mal fragen. Dadurch habe ich sehr, sehr viel dazugelernt und mich besser auch kennengelernt, also mich selber besser kennengelernt.
Ja, perfekt. Das ist natürlich auch eine große Art von Persönlichkeitsentwicklung, die man durch diese Krankheit mit Hilfe durchläuft. So. Und das ist ja nie schlecht. Und ich kenne viele Menschen, die einfach immer lachen, wenn sie hören, ja, ne, Persönlichkeitsentwicklung, so ein Quatsch. Im Grunde hast du es gesagt, wie wichtig die Persönlichkeitsentwicklung ist, wie wichtig es ist, auf sich zu hören. Jonas, wenn es dir jetzt nicht so wirklich gut geht, du hast deine Gesprächspartnerin, deine Psychotherapeutin, die hast du an deiner Seite. Machst du denn zum Beispiel eine Meditation oder gehst du laufen, gehst du wandern? Gibt es da irgendetwas, was du dann für dich tust?
Also ich habe so ein kleines Self-Care-Programm mir selber zusammengeschnürt, was ich auch absolut weiterempfehlen würde. Das geht damit los, dass man einfach mal vielleicht Notizblock nimmt oder in meinem Fall, ich bin ja Generation iPhone, ich schnapp mir dann die Notiz-App und schreibe mir da dann halt ein paar Sachen auf, die ich immer mal so im Alltag feststelle, die mir gut tun. Und da gehört bei mir tatsächlich, du hast es gerade schon angesprochen, das Laufen, nur eine Version langsamer. Ich gehe sehr gerne spazieren. Das gehört dazu. Auch jetzt die kalten Wintertage gingen ganz gut, denn bis auf die eine Woche Schneesturm hatten wir ja meistens trotz kalter Temperaturen einigermaßen sonnige Tage. Und das ist sehr, sehr, sehr kräftespeichernd. Also da kann man viel von mitnehmen, wenn man in der Sonne so ein bisschen unterwegs ist. Und was mir persönlich auch dabei besonders gut tut, ist dieses tiefe Durchatmen und ausnahmsweise vielleicht auch mal nicht die Kopfhörer drin haben, auch wenn ich immer sage, Musik hilft und Musik kann viel verändern. Aber ab und an auch mal die Sekunde genießen, die man draußen einfach mal sitzt oder steht oder vielleicht auch noch im Spaziergang selber genießen, wie die Natur auf einen einwirkt. Das kann schon echt viel mit einem machen, weil man da auch eine ganz andere Wahrnehmung von hat. Und Wahrnehmung ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe für mich angefangen, schon ziemlich bald, nachdem ich aus der Klinik raus war, ein sogenanntes oder für mich sogenanntes Gefühlstagebuch zu schreiben. Ich schreibe seitdem durchgängig jeden einzelnen Tag auch wieder in einer App dafür auf, was an dem Tag schön war. Also ich gucke immer so rückwirkend. Heute haben wir jetzt Dienstag. Heute war ich mit einem Freund spazieren. Das war für mich heute das heutige Highlight. Das würde ich dann nachher aufschreiben. Und gestern war ich vielleicht nicht spazieren, aber dafür habe ich vielleicht zufällig einen Bekannten mal wieder gesprochen, weil wir telefoniert haben, weil er irgendwie auf mich gestoßen ist. Dann schreibe ich das in mein Buch rein. Und wenn ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, 2035 oder so zurückblätter und mal irgendwie ein bisschen Motivation brauche, dann schaue ich da rein. Das mache ich auch jetzt schon, dass ich an manchen Tagen, wo es mir nicht gut geht, einfach mal zurückscrolle in meiner Form halt, zurückscrolle und schaue, was war denn an dem Tag besonders schön. Und da steht dann auch nicht sowas wie, obwohl so ein blödes Wetter war, habe ich mich rausgetraut, sondern da steht dann wirklich zurechtgeschönt mehr oder weniger, ich war draußen und habe das Wetter genossen. Und so habe ich wirklich nur positive Erinnerungen, mal größere, mal kleinere, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann und als Ressource dann davon zehren kann.
Ja, Wahnsinn, sehr, sehr schön. Jonas, wie ist denn dein Umfeld mit dir umgegangen, als sie mit mal wussten, Mensch, der Jonas ist in der Klinik, der ist in einer Klinik für psychisch erkrankte Menschen. Haben sich da welche abgewandt oder war das so, dass sogar welche dir geholfen haben?
Also abgewandt hat sich niemand, da klingelt es gar nicht. Aber was ich sagen muss, was negativ aufgefallen ist, ist, dass viele da absolut nicht mit umzugehen wussten, was wieder darauf spiegelt, dass einfach kaum jemand da irgendwie Berührungspunkte mit hat, dadurch, dass es in der Gesellschaft so verschwiegen ist, das Thema. Aber was für mich auch eine kleine Chance war, war dann eben, dass ich diesen Menschen so einen neuen Blickwinkel gewähren konnte und dafür sorgen konnte, dass diese Menschen damit auch mehr zu tun hatten, auch meine eigene Familie. Aber grundsätzlich sind da alle sehr positiv mit umgegangen. Ich erinnere mich an den Grundtenor des ein bisschen Mitleidigen, aber vor allem des, oh, wie ärgerlich, dass ich es nie gemerkt habe, dass es dir so schlecht geht. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich viele Menschen habe, die sich um mich sorgen, die gesagt haben, okay, wenn es dir nochmal wieder so schlecht gehen sollte, dann nimm mich gerne mit ins Boot, ich bin gerne für dich da. Und diese Menschen hat man vorher gar nicht wirklich wahrgenommen, beziehungsweise vielleicht hat man sie wahrgenommen, aber die Depression, die einen wie so ein Teufelchen auf der Schulter sitzen und sagen, das sind alles Verräter, wenn du dich denen anvertraust, dann wirst du es bereuen oder vielleicht irgendwelche negativen Stimmen im Kopf, die dir sagen, du bist ganz alleine damit und es ist peinlich und du musst dich dafür schämen, dass du so einen Knall hast, was alles absoluter Blödsinn ist, weil jeder Fünfte rennt da draußen mit irgendwelchen psychischen Leiden rum. Da braucht man dann nicht so tun, als ob das jetzt irgendwie was ganz Spezielles wäre und man vom Mond kommt. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich genau diese Erfahrung auch gemacht habe, dass viele, viele Menschen gesagt haben, hey, das ist völlig okay, ich bin für dich da, wenn du mich in irgendeiner Form brauchst. Und ich habe sogar das Angebot bekommen, was für mich das Schönste war, auch in doppelter Form von verschiedenen Menschen, die ich gerne mag, nämlich das Angebot, wenn du Hilfe dabei brauchst, dir Hilfe zu suchen, dann bin ich für dich da. Und das ist, finde ich, eine super, super, super herzliche, weit ausgestreckte Hand, die man dann auch gerne annimmt, die dir sagt, wenn du Hilfe brauchst beim Hilfesuchen, das finde ich so wertvoll, weil das oft eine riesen Hemmschwelle ist, zu sagen, okay, ich habe wohl erkannt, dass ich Hilfe brauche, aber was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Und wenn man da jemanden hat, wo man weiß, diese Person würde mich vielleicht zum Arzt begleiten für die Überweisung in psychiatrische Behandlung oder würde mir helfen bei der Suche nach einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten, das ist eine riesentolle Sache. Da gucke ich gern drauf zurück.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Du hast eingangs erzählt, dass du gar nicht aus eigener Kraft in die Klinik gekommen bist. Da haben dir dann ja auch Menschen dazu geraten, das zu tun. Und du hast es dann zum Glück angenommen. Wenn jetzt ein Mensch da draußen ist oder auch ein Zuhörer von uns jetzt und sagt, Mensch, mir geht es auch so. Ich weiß aber gar nicht, an wen ich mich wenden kann. Hast du da einen Tipp?
Also ich verschlage mich immer schnell ins Internet. Ich würde deshalb unbedingt die Webseite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe empfehlen. Mit denen habe ich auch vor einem knappen halben Jahr eine kleine Partnerschaft gehabt via Social Media, um ein bisschen deren Präsenz zu pushen. Denn die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die weiß, dass gerade Jugendliche oft die Schwierigkeit haben, irgendwie sich ihren Eltern anzuvertrauen oder rumzutelefonieren oder darüber mit dem Arzt zu sprechen, mit der Ärztin zu sprechen. Deshalb haben die ein großes Online-Angebot, ein digitales Chat-Angebot und zudem natürlich auch viele verschiedene Telefonnummern, die man wählen kann. Es gibt die Telefonseelsorge, es gibt auch Beratungstelefone von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, aber es gibt auch, was ich ganz schön finde, fernab von diesen offiziellen Stellen, sage ich jetzt mal, gibt es auch einige private Dienstleister, möchte ich es mal bezeichnen, wie zum Beispiel Krisenchat, ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen, ist leider, was mich ein bisschen ärgert, ein Angebot für Menschen nur bis, ich meine, 25. Und das finde ich ist noch nicht ganz so optimal, weil in jedem Alter gibt es Menschen mit Depressionen. Aber immerhin gibt es dieses Angebot schon mal, Krisenchat, da kann man über WhatsApp mit Menschen, die professionell in dem Bereich ausgebildet sind, sich mal unterhalten über das Thema, warum geht es mir jetzt gerade so schlecht, was kann ich da tun? Und all diese Angebote, die findet man ziemlich einfach dadurch, dass man googelt, Depressionen, was jetzt? Denn Google hat schon einen ganz ausgewieften Algorithmus, der dafür sorgt, dass dann da nicht drin steht, ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, dir was anzutun oder so, was irgendwie kontraproduktiv wäre, sondern da stehen dann wirklich nur Hilfe, Angebote und nützliche Links und ja, auch, soweit ich mich erinnern kann, ziemlich weit oben immer die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die ich als erste Anlaufstelle mitgeben würde. Aber auch zum Beispiel ein Verein, Thema Promis oder Stars, sagtest du vorhin, die Robert-Enke-Stiftung, der Fußballer, der sich damals leider mit Hilfe eines Zuges das Leben genommen hat. Dessen Hinterbliebenen haben ja eine ganz tolle Stiftung ins Leben gerufen und die sind auch in Social Media sehr aktiv, aber eben auch für Angehörige da und haben Infoprospekte auf deren Webseite für Angehörige, aber auch für Betroffene.
Ja, okay, das ist sehr schön, dass du das so sagst, super. Jonas, jetzt haben wir die Depressionen fast zum Hauptthema hier gemacht. Es gibt ja in deinem Leben tatsächlich auch noch die Essstörung. Das ist für dich auch ein ganz, ganz großes Thema. Magst du da noch so ein paar Worte zu sagen?
Ja, also da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das nicht nur mich selber betrifft, sondern auch Menschen, die sich mir anvertraut haben in dem Gebiet. Und trotzdem möchte ich gerne, dass das Thema auch mehr in die Öffentlichkeit gelangt, denn die Statistiken sprechen leider eine ganz eindeutige Sprache, dass es gerade auf dem Gebiet akut schlimmer wird zurzeit. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass gerade Social Media da einen verdammt großen Beitrag zu leistet. Und weil ich da sehr aktiv bin, möchte ich das Thema gerne auch ein bisschen mit einbinden. Weil ich super wichtig finde, dass die Mädels, habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, die Mädchen zwischen 12 und 17 war, meine ich, die statistische Gruppe, die da erfasst wurde, die ernsthaft jetzt mit Fotos von Snapchat-Filtern mit ihren Eltern darüber sprechen, dass sie zum Chirurgen möchten und sich danach anpassen lassen möchten. Da blutet mir das Herz, weil ich einfach denke, es kann ja nicht sein, so kann man de facto nicht aussehen, sonst gäbe es diesen Filter nicht. Also das ist rein chemisch quasi, also rein robotisch entstanden, was man sich da anguckt. Sowas darf man sich nicht als Vorbild nehmen. Und mal fernab von diesen ganzen Filtern und dieser gefälschten Welt sind auch einfach viel zu viele, in meinen Augen, falsche Vorbilder auf dem Gebiet unterwegs, die halt einfach sagen, dünn ist attraktiv, dünn ist sexy, dünn ist begehrenswert, du solltest auch dünn sein. Oder bei den Männern ist es meistens in die andere Richtung, du solltest muskulös sein, du musst ein Sixpack haben, sonst bist du kein richtiger Mann. Und das ist super, super gefährlich, denn zum einen hat nicht jeder die Möglichkeit, diese in Anführungsstrichen formschönen Kurven zu erreichen, in welche Richtung auch immer. Und zum anderen sind viele dieser Schönheitsideale einfach wirklich alles andere als schön und auch alles andere als ideal, weil es einfach gesundheitlich ein Riesenproblem ist. Und ich kann da leider zum einen von einer Bulimie-Erkrankung, zum anderen aber auch von einer Anorexie-Erkrankung, sprich der Magersucht, mitreden, die einen völlig fertig machen kann. Also die wirklich dafür sorgt, dass das einzige Thema von morgens bis abends nur noch ist, was esse ich heute, was darf ich essen, sollte ich überhaupt noch was essen, ich bin viel zu dick, weil ich bin 1,80 und wiege schon über 70 Kilo, wo man sagen muss, bitte iss noch ein bisschen was, damit du in einen gesunden Bereich kommst. Also das wäre noch gerade so gesund, aber das ist wieder dieser Teufel, von dem ich auch bei der Depression sprach, der einen da auf die Schulter sitzt und permanent ins Ohr quakt, du bist zu dick oder du musst mehr Sport treiben oder. Und deshalb möchte ich auch da ganz gern darauf aufmerksam machen, dass das halt nichts ist, was man sich irgendwie aussucht, dass man sich irgendwie drüber lustig macht und sagt, ach, die ganzen Germany's Next Topmodel Stockmädchen da, die sollen sich mal nicht so anstellen, die wollen ja so aussehen. Ja, die werden aber wohl nicht im Kindergarten entschieden haben, wenn ich groß bin, möchte ich gerne viel zu dünn sein und dafür scheiße bezahlt werden. Genau. Ganz sicher nicht.
Da hast du völlig recht. Jonas, da könnte ich stundenlang mit dir drüber sprechen, weil das sind zwei Riesenthemen. Und damit unsere Zuhörer jetzt wissen, wir werden auf jeden Fall den nächsten Podcast auch zusammen aufnehmen. Der heißt dann Nimm die rosarote Brille ab. Und im Podcast Nimm die rosarote Brille ab werden wir ganz explizit nochmal das Thema Depressionen aufarbeiten und auch nochmal dann das Thema Essstörungen, ja. Da ist so viel Wissen drüber, was du schon alleine aus deiner eigenen Erfahrung hast. Und ich finde auch, dass das raus muss. Jonas, wenn jetzt unser Zuhörer sagt, ich muss Jonas mal ansprechen, kann er dich irgendwo erreichen? Gibt es da irgendwas Social Media mäßiges bei dir?
Ja, sicher. Also erstmal vorweg, ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns dann nochmal wiedersehen zur rosaroten Brille, um die dann abzunehmen. Und um mich zu erreichen, ich habe festgestellt inzwischen, wenn man, also ich weiß nicht, ob es an meinen Geräten liegt, aber man kann mich, glaube ich, auch googeln. Aber auf jeden Fall findet man mich bei Instagram. Also wenn man meinen Namen einfach eingibt, Jonas Schmidt, und ich glaube, ob jetzt mit DT geschrieben oder nicht, ist da am Ende auch egal, findet man mich auf jeden Fall, weil bei Instagram bin ich ziemlich aktiv und dürfte da mit meinem Namen relativ weit oben auftauchen, dadurch, dass der Algorithmus sagt, der geht uns sowieso schon so auf den Keks mit seinen Posts jeden Tag, guck dir das bitte an, damit wir unsere Ruhe haben. Also da freue ich mich immer sehr gerne auf Nachrichten aller Art.
Ja, perfekt. So, dann kann ich einfach erstmal sagen, Jonas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tollen Informationen und deinen Einblick auch in dein Privatleben und dass du das so toll geschildert hast. Vielen herzlichen Dank dafür.
Immer gerne und auch nochmal vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier nochmal die Plattform nutzen kann, um darauf aufmerksam zu machen. Danke.
Sehr gerne. So, meine lieben Zuhörer, genau das, ja. Jonas hat jetzt was erzählt über seine Lebensgeschichte. Wenn du da draußen auch etwas hast und mir das mitteilen möchtest und vor allen Dingen auch nicht nur mir persönlich, sondern der großen, weiten Podcast-Welt, dann melde dich einfach, sei dabei und sprich mit mir. Ich sage jetzt von hier aus herzlichen Dank, Jonas, nochmal bis bald und vergesst bitte einfach nicht, ne, wofür brennst du, zu abonnieren und nimm auch einfach mal den nächsten Podcast mit auf und zwar nimm die rosa-rote Brille ab oder noch ein dritter Podcast, den gibt's auch, der heißt Erfolgsmenschen. So, schau dich einfach mal um, was macht die Susanne Winter, nimm die drei Podcasts mit auf deine Sichtweise und abonniere alle und dann bist du immer dabei. Also, bis dahin und mach es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Abonniere Susannes Podcast, um regelmäßig über neue Folgen informiert zu sein. Hast du eine Frage? Dann schicke deine Frage an info@susannewinter.one. Wofür brennst du? Du möchtest deine Geschichte erzählen? Kein Problem. Kontaktiere Susanne unter info@susannewinter.one oder 0171 467 1917.